Und dann leuchtet es einem auf einmal sehr auffällig entgegen. Und dann schaut man sich das nochmal im Mikroskop an und dann denkt man, das sieht aber irgendwie nicht nach einem natürlichen Haar aus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Restauratoren-O-Ton. Im Podcast des VDR, des Verbandes der Restauratoren, sprechen wir mit Gästen, die Spannendes aus der Welt der Restaurierung zu berichten haben. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge bin ich nach Köln gefahren. Heute treffe ich mich mit jemandem, die von einer aufregenden und anstrengenden Zeit berichten kann. Einer Zeit, die mit Entdeckungen, neuen Erkenntnissen und ich denke auch mit jeder Menge Bürokratie angefüllt war. Petra Mandt ist Restauratorin für Gemälde in der Restaurierungsabteilung im Museum Ludwig. Gemeinsam mit Rita Kersting, der Vizedirektorin des Hauses, hat sie die Ausstellung Russische Avantgarde im Museum Ludwig Original und Fälschung kuratiert. Die Ausstellung hat auch international ein großes Echo erhalten. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass ein Museum bzw. die Verantwortlichen ganz offen und öffentlich das Thema Original und Fälschung in der eigenen Sammlung angehen. Eine solch transparente Haltung ist vielleicht kein großes Tabu mehr, aber auch keine Selbstverständlichkeit. Über die Ausstellung und die Rolle der Restauratorin in diesem Projekt möchte ich heute mit Petra Mandt sprechen. Vielen Dank, dass ich die Ausstellung sehen durfte und ihr in ihr Atelier kommen durfte. Und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, herzlich willkommen meinerseits.
Danke. Das Thema ist so komplex und hat so viele verschiedene Facetten, dass ich mir gedacht habe, wir springen gleich rein. Und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, und das haben Sie eben auch noch mal in der Ausstellung gezeigt, dass Sie einen Lieblingsfall gehabt haben. Könnten Sie davon ein wenig berichten? Dann kommen wir vielleicht so richtig in das Thema rein.
Ja, mein Lieblingsfall war tatsächlich das Werk von Elisitzky Braun, was wirklich sehr spannend war, was die Untersuchung angeht. Das gehört zu 10 Werken, die Peter Ludwig relativ spät erworben hat, 1993. Und das ist angeboten worden über einen Pariser Händler, Sapiro. Und wir haben an Unterlagen in der Stiftung Ludwig, die uns sehr den Zugang gewährt hat, das war in dem Fall ganz wichtig, Unterlagen noch gefunden, die darauf hinweisen, dass einer der Vorbesitzer vor diesem Pariser Händler Izak Zaruk war, der ja, wenn man so speziell den Bereich der russischen Avantgarde in den letzten Jahren nachverfolgt hat, auch Angeklagter war in diesem Fälscherprozess in Wiesbaden 2013.
Und was war an diesem Fall speziell oder was Sie besonders interessiert?
Also wir hatten, das war insofern ganz spannend, weil die Bilder sind, ja, wie gesagt, 93 erworben worden. Also die Ausstellung wurde ja eröffnet im Herbst des Jahres und der Erwerb lag eigentlich nur ein paar Monate zurück. Das Bild ist dann auch noch restauriert worden. Und in dem Fall war das auch so, dass Peter Ludwig selber nochmal explizit nach Provenienzen gefragt hat, worauf ihm dann Unterlagen präsentiert worden sind. Die haben wir im Übrigen auch in der Ausstellung jetzt ausgelegt. Dabei handelt es sich dann um Unterlagen, wo es Übersetzungen aus dem Russischen ins Englische gibt, beglaubigt von einem israelischen Notar, der die Übersetzung beglaubigt, aber natürlich nicht den Inhalt. Und da wird als Vorbesitzerin eben eine Frau Tukalova aus St. Petersburg genannt, die wiederum angibt, dieses spezielle Gemälde von Lisitzky hätte zu einer Sammlung von insgesamt 36 Werken gehört, die ihrem Mann gehört haben. Und da taucht dann auch in der Beschreibung auf der Verkauf an Izak Zaruk. Da wird er namentlich genannt.
Welche Bedeutung Bedeutung hatten diese Unterlagen oder welchen Stellenwert?
Also das ist Stellenwert. Also es gab dann auch noch eine Untersuchung, die der Pariser Händler in Auftrag gegeben hat. Also man hat die Pigmente angeschaut und das Bindemittel und die waren aber all, also so, was man so allgemein datumskompatibel nennt, ja. Also das Bild selber ist im Katalog, den Frau Weiß dann 93 herausgegeben hat, auf 1923 datiert worden. Das hängt unter anderem aber auch mit dem Vergleichsobjekt zusammen. Da komme ich gleich noch zu. Bei dieser Voruntersuchung wurde dann auch schon hingewiesen auf eine bräunliche Schicht, die sich im Krakelee gezeigt habe. Und man hat die in der Zeit als einen Leimauftrag interpretiert. Nun haben wir zu diesem Gemälde auch die Objekte mussten ja alle noch ausstellungsfähig gemacht werden, damit sie 93 in dieser Ausstellung überhaupt präsentabel waren, haben wir einen älteren Restaurierungsbericht, wo man auch schon sah, dass teilweise Retuschen abgenommen worden waren, weil die dann nochmal komplett neu aufgebaut wurden. Und da sieht man eben, dass es sich keinesfalls um eine bräunliche Schicht in einer Art Leimauftrag halten sollte, sondern das musste was anderes sein. Und dann haben wir ja die Infrarotuntersuchung gemacht und da hat sich dann eben herausgestellt, dass da ein Druck drunter liegt.
Ah, ja. Ja.
Und zwar nicht in der kompletten Größe, sondern in der Hälfte des ursprünglichen Druckformates. Und wir konnten das dann anhand der Beschriftung des Druckes, das war der Name des Malers war noch angegeben und auch ein Teil des Titels war lesbar, konnten wir dann das Gemälde identifizieren, was als Druckvorlage gedient hat. Mhm. Und das war ein Wiesbadener Maler, Ludwig Knaus, der sehr bekannt war Ende des 19. Jahrhunderts mit seinen Genregemälden und ganz viel Geld damit verdient hat, dass er eben das Copyright für seine Gemälde an bestimmte Verlage verkauft hat. Das war in dem Fall auch so. Das Bild heißt mit vollem Titel Sommerabend im Judengässchen und war 1894 in Berlin ausgestellt. Und der Verlag, der diesen Druck herausgegeben hat, war die Fotografische Gesellschaft Berlin. Das war neben, also eine im 19. Jahrhundert sehr bekannter Kunstverlag, die gerade mit dieser Technik der Fotogravur, in der der Druck auch ausgeführt ist, für die Umsetzung von Gemälden in Drucke bekannt war.
Mhm. Und wie kommt jetzt dieser Druck, wie kommt jetzt da ein Gemälde drauf?
Also man hat dann tatsächlich, also da kann man sich natürlich, kann man jetzt in zwei Richtungen denken. Hat sich Lisicki das jetzt ausgesucht, weil es ein sehr hochwertiges Papier war? Andererseits ist das unheimlich kompliziert, weil man musste diesen kompletten Druck ja decken. Und so, das ist auch passiert und man hat dann in diese noch nicht durchgetrocknete Schicht hat man dann geritzt und eigentlich diese jetzigen abstrakten Formen vorgelegt und dann entsprechend den jetzigen Farbflächen ausgefüllt. Mhm. Also ich habe auch nachweisen können, dass zum Teil in Zirkel eingesetzt worden ist, um Kreisformen oder Halbkreisbögen auszuführen. Und das Spannende war jetzt, Frau Weiß hat in ihrem Katalog schon auf das stilistisch auf das Vergleichsobjekt hingewiesen. Das ist Braun 12e, sehr bekanntes Bild, gesichertes Gemälde von Lisicki im Bestand des Harvard Museums. Und das hätten wir wahnsinnig gerne ausgeliehen. Mhm. Und dann das ist aber Covid leider dazwischen gekommen. Und da das ja Universität ist, mussten die das leider absagen. Also das war somit meine größte Sorge und auch Freude letztendlich, weil wir Leihgaben bekommen haben.
Aber es gibt ja eine Reproduktion dieses Vergleiches.
Die haben wir auch
also man
relativ,
kann schon was sehen in der
Ausstellung.
Ne?
Man haben die, wir haben die auch relativ groß ausgeführt, damit das gut vergleichbar ist für das Publikum. Und was die Kollegen aus Harvard auch gemacht haben, die haben ihr Gemälde eben auch noch mal komplett durchuntersucht. Und wir haben dann, Sie haben es ja in der Ausstellung gesehen, wir haben ja normal die Gemälde an der Wand und unten drunter läuft eine durchlaufende Schiene, auf der dann die ganzen Ergebnisse präsentiert sind. Und da konnten wir eben noch bei dem Harvard-Bild auch noch mal Mikroskopaufnahmen im Vergleich dazu nehmen. Und da zeigt sich eben auch, dass das maltechnisch ein komplett anderer Umgang ist als das, was bei unserem Bild vorliegt. Mhm. Also, dass er da sehr differenziert die Farbaufträge gesetzt hat, sehr akribisch unterzeichnet hat, sodass man letztendlich sagen kann, dass das mit unserem überhaupt nicht vergleichbar ist, was die Maltechnik angeht. Mhm. Und dass man diesen Druck letztendlich genutzt hat, um eine gealterte Rückseite zu haben, die dann eher kompatibel ist mit der vorgeblichen Datierung.
Genau, wenn man da jetzt nicht genauer drauf geschaut hätte, wüsste man gar nicht, dass es sich um einen Druck handelt.
Nee, das Schöne war eben, dass ich durch den Kontakt zu einer Berliner Fotohistorikerin tatsächlich noch einen Originaldruck, also einen identischen Druck gefunden habe. Der befindet sich in Berlin im Universitätsarchiv. Wir haben den in einer kleinen Abbildung auch auf diesem Podest ausgestellt und da ist eben rot markiert, so quasi die rechte Hälfte, weil
Ausschnitt.
Natürlich, und ich habe schon immer scherzhaft gesagt, man müsste jetzt mal gucken, ob sich irgendwie noch ein anderer Lisicki findet. Unter dem, wenn man davon ausgeht, dass derjenige, der unseren hergestellt hat, dass der vielleicht auch effizient mit seinem Material gearbeitet hat, dass da vielleicht die andere Hälfte auch noch irgendwo rumschwirrt.
Ne? Genau. Ja. Ich glaube, jetzt wäre es ganz gut, wenn wir noch mal auf die Ausstellung generell zurückkommen oder damit beginnen. Um was geht es denn in der Ausstellung? Hier im Museum Ludwig jetzt ganz aktuell.
Also ich gehe mal ein bisschen in der Geschichte zurück. Wir haben ja 2010 eine kleine Malevich-Ausstellung gehabt. Und im Rahmen dieser Ausstellung haben wir, das war somit die erste, das war ein Raum, den wir da bestückt haben. Das war auch schon eine kunsttechnologische Präsentation. Und das betraf die zwei suprematistischen Gemälde, die gesicherten suprematistischen Gemälde von Malevich, die wir im Bestand haben. Und da sind wir eigentlich nach einem identischen Schema vorgegangen. Wir haben also auch noch mal kunstgeschichtlich geschaut, also stilistisch. Wir haben die Provenienz angeschaut, die Restaurierungsgeschichte, die kunsttechnologische Untersuchung. Und das ist auch das Schema, was jetzt der
spiegelt sich in der
jetzigen Ausstellung
im Design
auch.
Ja auch.
Und das ist ja im Prinzip auch das, so wie man heute bei Authentifizierung von Kunstwerken vorgehen sollte. Also dass man diese einzelnen Teilbereiche sich anschaut, um dann ein Gesamtfazit zu ziehen oder ziehen zu können.
Also kann man auch schon sagen, dass nur in dieser Gesamtschau, dass man wirklich ein gesichertes Ergebnis dann bekommen kann.
Es ist halt so, dass, also das finde ich eben auch sehr spannend, dass man heute eher wirklich davon weggeht, nur zu sagen, ich gucke das, es guckt sich nur ein Experte das an und der gibt sein Votum ab und dann stimmt das. Sondern dass das heute mehrgleisig läuft und man dann auch im Team arbeitet, um dann zu gesicherten Ergebnissen zu kommen.
Wie viele Gemälde oder Arbeiten haben Sie denn untersucht?
Also wir haben von denen, ich habe die genaue Anzahl Gemälde, das sind so circa 100. Also wir haben jetzt die Hälfte.
Wie sind Sie vorgegangen in den Vorbereitungen? Oder generell, wie geht man vor?
Genau, wir haben natürlich erstmal, da hat meine Kollegin Maike Dallmann ja auch einen schönen Beitrag geschrieben zur Dokumentation. Und da haben wir natürlich erstmal angefangen, was haben wir an Unterlagen zu den Objekten? Also sowohl bei uns in der Restaurierung wie in der Dokumentation, in der kunsthistorischen Dokumentation und zum Beispiel in der Stiftung Ludwig, dass wir quasi erstmal so einen Datenabgleich gemacht haben. Mhm. Dann haben wir geschaut, die kunsthistorische Literatur, wie ist das Werk da, wie war der Katalogeintrag 93 bei Erwerb, welche Informationen lagen davor, gibt es da noch weitere Informationen, die sich jetzt ergeben haben. Das war so einer der ersten Schritte. Und dann ging es weiter mit der fotografischen Dokumentation, dass man wirklich erstmal hochauflösende Aufnahmen erstellt von der Vorderseite, von der Rückseite, im Streiflicht, im Durchlicht, im UV. Und das dann entsprechend auch schon mal auswertet. Und dann geht es quasi schon in die Nahansicht, dass man dann beginnt mit mikroskopischen Untersuchungen. Und dann versucht es auch systematisch zu erfassen, wie ist der Bildaufbau und dann auch festlegt, wie umfangreich wird die Beprobung, was beprobe ich. Und dann haben wir ja mit der Hochschule hier in Köln zusammengearbeitet, auch bei der, die haben zum Beispiel die Röntgenaufnahmen mit uns zusammen gemacht, die ein transportables Röntgengerät haben und mit den Düsseldorfer Kollegen vom RZ haben wir bei diesem
vom die Restaurierungszentrum.
Haben
diese,
die, genau, die haben halt ihre Osiris-Kamera für die Infrarotaufnahmen uns zur Verfügung gestellt. Das haben wir ja, sieht man ja im Film, der eine Kollege ist ja auch mit dabei. Ja, und dann wird das erstmal ausgewertet und dann habe ich ja für die weitere Untersuchung und Beprobung mit der Maria Kokori zusammengearbeitet, die in Chicago arbeitet und Conservation Scientist ist, aber auch Spezialistin im Bereich russische Avantgarde. Und sie war dann auch hier und dann haben wir zusammen die Ergebnisse uns angeschaut und dann auch die Beprobung festgelegt. Und die Frau Sicken hatte dann zum Beispiel schon die Faseranalysen für uns gemacht als Voruntersuchung. Und da haben wir ja, das habe ich Ihnen ja eben in der Ausstellung auch zeigen können, da haben wir ja schon ein paar sehr schöne Ergebnisse gehabt.
Ja, das fand ich sehr spannend. Also zum Beispiel was Pinsel
Das Pinselhaar,
das Pinselhaar.
Das war auch,
was kann man da
das
daran?
War auch ganz, ganz witzig, weil das ist so ein kleines Detail. Das kam natürlich bei der mikroskopischen Untersuchung, schreibt man da erstmal hin, es sind Pinselhaare in die Bildschicht eingelagert. Und dann guckt man sich das im UV
an. Was ganz normal ist erstmal.
Genau, genau. Mhm. Und dann leuchtet es einem auf einmal sehr auffällig entgegen. Und dann schaut man sich das nochmal im Mikroskop an und dann denkt man, das sieht aber irgendwie nicht nach einem natürlichen Haar aus. Das ist muss was Synthetisches sein. Und dann haben wir das halt auch nochmal nachuntersuchen lassen. Und das war dann ein Mosaiksteinchen bei diesem Bild.
Und es stellte sich tatsächlich raus. Ja, und das kann man auch im Mikroskop eindeutig sehen.
Es ist ein Polyamid.
Es ist ein Polyamid. Ja. Und dann kommt ja der Punkt, dieses Polyamid kann erst dann und dann, genau wie bestimmte Pigmente, auf den Markt gekommen sein.
Und wenn die Datierung, entweder ist es dann kompatibel mit der angenommenen Datierung des Werkes oder eben nicht.
Ja. Wie oft kommt das vor? Also gerade solche, dass sie so wirklich handfeste Beweise auch haben, also Pinselhaare oder Pigmente.
Also Pinselhaare war da jetzt das Einzelne, aber die mit den Fasern, die wir bei den Bildträgern gefunden haben.
Das heißt, die sind in der Leinwand.
Das konnte man ja anhand der Rasterelektronenmikroskopaufnahmen sehr schön sehen, dass das Fasermischungen waren. Zum Teil bis zu drei unterschiedlichen.
Gibt es denn eigentlich spezielle Merkmale der russischen Avantgardisten? Sie haben sich ja schon lange in das Thema eingearbeitet, also aus restauratorischer Sicht.
Es gab jetzt einen sehr schönen Vortrag, also weil ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir gesicherte Vergleichsuntersuchungen haben. Und wir hatten jetzt zwei russische Kolleginnen auch beim Symposium dabei, die 2017 eine Publikation rausgegeben haben, Anatomy of Russian Avantgarde, wo sie ihre Untersuchungen vorstellen. Also wo sie wirklich systematisch untersucht haben und dann auch genau nachgewiesen haben, welche Grundierungen liegen bei einzelnen Künstlern vor. Sind die kommerziell, sind die vom Künstler aufgetragen, welche Pigmente wurden verwendet, welche sind zum Beispiel nicht nachweisbar und solche Sachen. Also das ist ganz wichtig, dass man das hat.
Dass Sie auf solche Ergebnisse und Forschungen zurückgreifen.
Ja, also deswegen waren wir auch, das habe ich ja in dem letzten Raum Ihnen gezeigt, da haben wir nochmal das RAP-Projekt vorgestellt.
Was ist das für ein Projekt?
Das ist dieses Russian Avantgarde Research Project, was wir ja mit den englischen Kollegen zusammen gemacht haben, und die sind halt auf uns zugekommen, weil wir halt von den beiden Künstlern Natalia Gonscharova und Larionov gesicherte Werke im Bestand haben, also die von den Provenienzen her gesichert sind, und die sind systematisch untersucht worden, und um halt auch Referenzmaterial liefern zu können, auch für ein erscheinendes Werkverzeichnis beider Künstler, weil das war so im Prinzip das Ausgangspunkt,
der Auslöser, ne?
Der Auslöser für das Projekt, weil es da ein Werkverzeichnis gibt von einer französischen Kunsthistorikerin, was sehr fraglich einzuordnen ist. Gonscharova, die hat keine Variation ihrer Arbeiten gemacht, und es tauchen da sehr kuriose Sachen auf in diesem Werkverzeichnis. Und die Provenienzangaben sind auch sehr interessant, weil da gibt es bei ganz vielen Bildern die Provenienzangabe SZ-Galerie Wiesbaden. Und da sind wir dann wieder bei Herrn Zaruk. Diese Galerie in Wiesbaden.
Provenienzforschung ist ja sowieso immer wichtig gewesen, aber gerade auch ein sehr, sehr großes Thema.
Also was wir natürlich im Rahmen dessen auch gemacht haben, um auf die Rolle des Restaurators dann zurückzukommen, wenn wir zum Beispiel Rückseiten erfassen, also wie Labels uns anschauen, Ausstellungslabels, sind das wirklich historische Labels oder wenn die beschriftet sind und auf eine bestimmte Ausstellung hinweisen, oder sind die in irgendeiner Form fraglich. Was man ja sehr schön einsortieren kann, wenn ich da eine UV-Untersuchung mache und ich habe optische Aufheller im Papier, weil dann leuchtet es einem natürlich auch gleich entgegen. Also den Fall hatten wir jetzt nicht, dass wir ein gefaktes Label hinten drauf hatten, aber das wäre zum Beispiel sowas, was man prüfen müsste. Beschriftungen, welche Beschriftungen sind das, welche Handschriften sind die zuzuordnen und solche Dinge.
Also die Rückseiten sind generell, also das ist ja immer klar, dass die sehr, sehr wichtig sind.
Also, ja.
Warum wurden denn die russischen Avantgardisten so viel gefälscht? Es gibt ja immer noch Fälschungen im Umlauf, oder was heißt immer noch? Es kommt anscheinend auch Nachschub immer weiter.
Ja, also wenn ich mir die Anzahl von damals beim Wiesbadener Prozess beschlagnahmten Objekte nochmal vor Augen führe, dann scheint der durchaus noch da zu sein.
Ich habe auch gestern, das soll ich nur noch kurz sagen, gestern Abend nochmal bei eBay, Sie hatten mir das ja mal gesagt.
Ja.
Ich bin auf eBay gegangen und habe russische Avantgarde-Gemälde eingegeben, und es ist wirklich komisch oder interessant oder wie man das auch immer nennen will, was da alles kommt und auch zu welchen Preisen.
Ja, der Konstantin Akinscher, der beschäftigt sich ja schon länger mit dieser Fälschungsthematik. Das hat er ja in dem Film auch sehr schön erzählt, ne? Und es war natürlich auch so, dass aufgrund der Tatsache des Eisernen Vorhangs und dass ja nicht Sachen legal aus dem Land gebracht werden konnten, da auch absolut quasi so eine Lücke entstand. Also, dass man sagen konnte, ja, wir haben das jetzt, aber ich kann Ihnen auch über die Provenienzen nicht wirklich was sagen, wie war der Zugang zu Archiven? Wer konnte uns überhaupt Auskunft geben? Und das sind alles so Dinge, die auch genutzt wurden.
Und Irene und Peter Ludwig haben aber auch schon sehr früh damit angefangen, die russische Avantgarde zu sammeln. Ja?
Ab den 70ern.
Ab den 70ern. Ja. Also ungefähr jetzt von der zeitlichen Einordnung beginnt die russische Avantgarde ungefähr von 1905 und geht bis 1930 ungefähr. Genau. Ja, ja, ja. Und dann in den 70er Jahren, als das noch relativ unbekannt war hier, haben die schon den Blick dafür entwickelt und auch gesammelt.
Genau.
Wie stark würden Sie sagen, als Restauratorin spielt auch der Punkt eine Rolle, dass man manche Dinge, dass man so ein Gefühl dafür hat, also dass man denkt, hier kommt mir was komisch vor und ich kann das noch nicht sagen, was es ist, aber ich will der Sache nachgehen.
Das ist, oh ja, man entwickelt natürlich so eine Seherfahrung, ja, sage ich mal. Mhm. Also Bauchgefühl ist mir jetzt zu ungenau. Aber ja, also man guckt ja schon anders mittlerweile über die Jahre.
Ach ja, auf dem Vimeo-Kanal des Museums, wo es diese, das verlinke ich auch noch dann, gibt es einen schönen Film zur Ausstellung und da ist von Reverse Engineering die Rede, also dieses etwas vom Ende her zu konstruieren. Könnten Sie dazu was sagen?
Das finde ich ganz spannend. Ja, das ist ein Begriff, den Maria, glaube ich, im Interview verwendet hat. Das ist ja genau das, was wir machen, dass wir wirklich von außen wieder anfangen, das Objekt anzuschauen und immer kleiner, kleiner, kleiner werden und aber auch gleichzeitig den Objektaufbau rekonstruieren. Das ist das, denke ich, was sie damit transportieren wollte mit dieser Formulierung.
Mhm. Und wie ist das Ergebnis letzten Endes, also was jetzt in der Ausstellung auch oder in der Dokumentation zu sehen ist, an denen von den Bildern, die Sie untersucht haben? Also Originalfälschung, gibt es Zuschreibungen, gibt es Abschreibungen?
Wir haben ja, im Katalog haben wir die ja jetzt, da steht dann immer schön in der Kopfzeile frühere Zuschreibung und dann folgt der Künstlername, der dem Werk ursprünglich zugeordnet war.
Ja, genau. Ja, und wie viele Fälle hat es da gegeben?
11 mit früherer Zuschreibung und 2 mit Zuschreibung strittig von 24.
Mhm. Der Prozess geht aber weiter. Also der Prozess der Untersuchung, der Prozess.
Also wir hoffen, dass wir, wenn wir weiter Förderung kriegen, dass wir das auch weitermachen können.
Wie Sie am Anfang sagten, Sie haben jetzt ungefähr die Hälfte des Bestandes an russischer Avantgarde im Museum, was dem Museum Ludwig gehört, untersucht. Ja. Und jetzt könnte das eben weitergehen. Für wie wichtig halten Sie das, dass ein Museum eben so transparent oder so offen mit diesem Thema umgeht?
Uns lag vor allem daran, wirklich, weil diese Künstlerövre einfach so verunklärt sind durch diese Objekte, dass wir auch eine völlig falsche Vorstellung davon haben. Und das zu bereinigen und klar sagen zu können, hier hängt jetzt ein Originalgemälde von diesem Künstler, von dieser Künstlerin, das ist schon ganz wichtig. Mhm.
Und hat sich da was in Ihrer Wahrnehmung verändert, vielleicht in den letzten Jahren, also dass die Häuser offensiver mit solchen Themen umgehen?
Also wir hoffen sehr, dass das so ein bisschen so einen Anstoß gibt. Es gab, also jetzt nicht speziell bei russischer Avantgarde, aber es gab ja natürlich schon Ausstellungen zur Thematik Fälschung oder dass auch einzelne Häuser das schon mal an Einzelfällen aufgezeigt haben. Und eigentlich wurde das auch von den Besuchern gutiert. Also wenn man das ganz sachlich und nicht reißerisch präsentiert, dann wird das sehr gut aufgenommen. Also, und das ist uns hoffentlich auch gelungen.
Jetzt haben Sie mir zum Abschluss noch eine Frage, weil Sie hatten mir erzählt, dass das Ihre erste Ausstellung war. Ja. Das fand ich ganz interessant. Das, wie war das für Sie als Restauratorin, jetzt
in also die spannend, Ausstellung zu gehen? Weil ja. ich habe wahnsinnig viel gelernt über Organisation für Ausstellungen, über Katalogproduktionen, über Umsetzung von Didaktik, weil wir ja auch, also da muss ich sagen, das so runterzubrechen auf diese Kernaussagen, die dann aber immer noch stimmen mussten in ihrer Aussage. Das weiß ich noch. Ich habe damals die Wandtexte für die Malevich-Ausstellung auch geschrieben. Und das wirklich so zu komprimieren, das ist schon eine Kunst, ja.
Und würden Sie es nochmal machen oder bleiben Sie lieber hier?
Ja, ach nee. Also das umzusetzen und sowas zu präsentieren, finde ich schon spannend. Also das ist natürlich auch ein Teil von Öffentlichkeitsarbeit, den wir als Restauratoren auch leisten sollten.
Wo sie auch einbezogen werden sollten.
Ja, absolut. Ja. Also ich meine, da gibt es ja schon wunderbare Vorläuferbeispiele. Ne? Also ich erinnere nur in Köln hier an die Ausstellung der Kollegin im Wallraff zum Impressionismus oder die schöne Ausstellung zu Kirchner, die in München gelaufen ist. Der doppelte Kirchner-Mannheim war das, glaube ich. Also es gibt ja schon einige Ausstellungen, die
aber könnte
die Zusammenarbeit.
Noch mehr,
ja, es könnte noch mehr sein.
Mehr sein, ja, ja.
Genau.
Gut. Die Ausstellung ist bis 7. Februar verlängert worden und es gibt im Moment Bemühungen, ob man das nicht vielleicht nochmal verlängern könnte, aber das ist noch völlig unklar und hat auch einfach mit den Leihgaben zu tun.
Unter anderem,
die man aber auch nicht ohne.
Also ich meine, die Museen, wir sind ja auch offiziell geschlossen.
Genau.
Und,
genau.
Wie sich das weiterentwickeln wird und ob wir als Kulturinstitution dann wieder öffnen können oder früher öffnen können, das ist ja alles noch offen. Also das wird sich ja erst entscheiden. Also ich meine, wir haben ein gutes Hygienekonzept, wir haben entsprechenden Abstand, der Luftaustausch ist da. Also das ist eigentlich alles gegeben.
Genau.
Und ich meine, wir
große
haben ja außer
Räume.
Der Ausstellung im Moment noch diese wunderbare Warhol-Ausstellung komplett aufgebaut seit Dezember und die harrt der Besucher. Und das ist wirklich, es ist so ein bisschen traurig. Ich mache montags im Moment immer die Klimakontrolle im Haus und wenn man dann da durchläuft und es ist alles zu, ist es schon.
Ja, dafür ist es nicht gemacht worden. Das merkt man dann ganz deutlich. Was aber bleibt, ist ein wunderbarer Katalog. Was auch bleibt, ist das zum Beispiel das Video. Das verlege ich dann noch auf Ihrem Vimeo-Kanal, wo es auch sehr stark um die Kunsttechnologie und die Untersuchungen natürlich
geht. Ja, genau. Wir haben in der Ausstellung ja selber noch bei einzelnen Objekten, das sind dann zum Teil Schnitte aus dem großen Film, haben wir dann noch mal konzentriert iPads liegen, wo wir noch mal auf bestimmte Untersuchungsmethodik auch eingehen. So in so Kurzfilmen, so 2-3 Minuten Film.
Genau. Und was auch bleibt, ist ja die Dokumentation.
Die Datenbank.
Die Datenbank, genau. Die Datenbank, wo man sich einzelne Bilder ansehen kann und da genau in die Provenienz reingehen kann. Und,
genau, und dann haben wir im Werkkommentar dort sind dann auch die Ergebnisse zusammenfassend.
Ich wollte damit auch nur zum Ausdruck bringen, dass selbst wenn man das, wenn das jetzt nicht funktioniert, dass mit der Verlängerung und Lockdown und alles, dass das nicht sang- und klanglos verschwindet, sondern dass da wirklich was bleibt, was man sich anschauen, nachlesen, wo man sich mit beschäftigen kann und was wirklich sehr, sehr spannend ist. Ich danke sehr für das Gespräch und für die wunderbare Führung und dafür, dass ich kommen durfte.
Ja, danke Ihnen.
Zum Schluss darf ich noch die großartige Neuigkeit bekannt geben, dass die Ausstellung bis zum 2. Mai verlängert worden ist. Wir wünschen ihr ganz, ganz viele Besucher. Die Links zur Ausstellung, zum Film und zur Datenbank findet ihr in den Shownotes. Uns findet ihr auf restauratoren.de, im Restauratoren-Blog, in den Social Media und überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.